Willipedia Podcast. Es ist und bleibt ein sehr aktuelles Thema. Durch die Neuwahlen vielleicht sogar ein noch aktuelleres Thema. Es geht um die Wegzugsteuer, um die deutsche Steuermauer und wir reden darüber. Unter anderem mit dem CEO der Blattes Group, Willi Blattes, einmal mehr hier im Studio. Ich grüße dich.
Hallo, lieber Jörg, sei gegrüßt.
Und zum anderen dürfen wir hier begrüßen, da freue ich mich ganz besonders drüber, einer der angesehensten, wenn nicht der angesehensten Navy Seal im internationalen Steuerrecht, Professor Dr. Jens Schönfeld, Partner bei Flick, Glocke, Schauburg, FGS. Herr Professor Dr. Schönfeld, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, ich hatte es ja gerade eben schon mal erwähnt, wir machen politisch momentan windig bis stürmische Zeiten durch in Deutschland. Jetzt sind sie da, die Neuwahlen, es wird sie geben, es wird eine neue Regierung geben. Wo das alles hintendiert, das weiß man noch nicht, aber die große Frage ist, würde das denn eventuell ein bisschen an der Steuermauer, an der Wegzugsteuer oder auch insgesamt steuerlich hinsichtlich internationaler Mobilität ein bisschen was rütteln? Also ist der Sockel noch fest oder durch neue politische Strukturen und Richtungen könnte sich da jetzt eventuell mal was tun? Wir diskutieren doch schon so lange drüber.
Ja, Jörg, von meiner Seite aus, diese Wegzugsteuer, das ist ja ein Thema, was derzeit ganz, ganz hoch diskutiert wird, weil die internationale Mobilität für Unternehmer und auch für Arbeitnehmer, für qualifizierte Arbeitnehmer ein Riesenthema ist. Und wir hatten von unserer Seite aus eine bestimmte Hoffnung, dass die Wegzugsteuer Europa rechtskonform gestaltet wird. Diese Hoffnung war da. Dann hatten wir den Bruch der Ampel, also eine defekte Ampel. Und wir hatten die Hoffnung, dass die CDU unter Umständen an einer Verschärfung der Wegzugsteuer nicht festhält. Aber jetzt war am Freitag, also vor 2 Tagen, ist das Jahressteuergesetz 2024, hat den Bundesrat passiert. Also das ist an sich eine Zustimmung der CDU-Seite zu dieser Verschärfung der Wegzugsteuer und auch noch einige andere Dinge. Aber Jens, du bist ja da noch näher dran als wir. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss mal ein bisschen zurückgehen, wo wir eigentlich herkamen. Ja, ich glaube, alle wissen das. Das ist die Wegzugsbesteuerung. Das betraf und betrifft eigentlich nur Personen, die eben an einer Kapitalgesellschaft beteiligt sind, in oder ausländisch. Das ist eben seit Mitte 2000 auch egal. Und man muss mindestens 1% an der Gesellschaft halten. Und wenn man nochmal weiter zurückgeht, hat der EuGH dort in den 2000ern entschieden, dass mal die Erhebung dieser Steuer oder anders formuliert die Festsetzung der Steuer, dass das schon in Ordnung ist. Dazu können wir auch gleich miteinander sprechen, ob das wirklich stimmt. Aber das hat der EuGH gesagt. Er hat immer gesagt, bei der Zahlung, ja, bei der Erhebung, da muss man eben auch verhältnismäßig agieren und hat im Grunde gesagt, verhältnismäßig ist das nur, wenn die Steuer so lange gestundet wird, bis eben die Anteile verkauft werden oder anderweitig letztlich diese stillen Reserven realisiert werden. Und der Deutschland hatte das, fand das irgendwie nie so richtig gut. Da musste jetzt die EU-Kommission im Jahre 2006 ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, das daraufhin die dauerhafte zinslose Stundung, wie wir sie ja kennen und kannten, ins Gesetz gekommen ist. Und das lief dann aber auch viele Jahre gut, ja, fast 20 Jahre. Und jetzt ist man der Meinung, dass das eben nicht mehr nötig ist. Und wir haben in den letzten wenigen Jahren, in jedem Jahr im Grunde Verschärfung gesehen. Zunächst haben wir gesehen, dass die dauerhafte zinslose Stundung aufgehoben wurde und geändert wurde in ein Ratenzahlungskonzept. Also man darf jetzt in 7 Jahren zahlen und man glaubt daran, dass das eben zu einer Verhältnismäßigkeit führt. In den Folgejahren hat man dann noch gesagt, auch wenn ich dann 25% über dem Verkehrswert, mit dem ich weggezogen bin, wenn das ausgeschüttet wird, dann gibt es auch einen Widerruf der Wegzugsteuer. Ach, dann wurde es dann ein Jahr später sogar auf die Altfälle, die im Grunde mit einer halben Stunde weggezogen sind, ausgedehnt. Und ja, man kann schon fast sagen, erwartungsgemäß hat man jetzt das weiter verschärft. Ja, und zwar ist es jetzt so, wenn man ab 1. Januar wegzieht und an einem Investmentfonds beteiligt ist nach dem Investmentsteuergesetz, ja, und man hat dort Anschaffungskosten von mehr als 500.000 Euro, dann ist man in der Wechselbesteuerung. Und ich glaube, man muss das Gesetz so verstehen, zum Glück muss man es so verstehen, dass eben da jeder Fonds gemeint ist. Das heißt, das wird nicht zusammengerechnet. Ja, das heißt, wenn man am MSCI All Country World 400.000 Anschaffungskosten hat und dann hat man von BlackRock noch einen anderen Fonds mit 400.000, dann trifft einen das nicht. Aber wenn man mit einem Fonds letztlich über die 500.000 kommt, dann ist man mit dabei. Das Gleiche gilt, wenn man eben 1% an so einem Investmentvermögen hat. Ich meine, Willi, wenn einem das gelingt, bei BlackRock am MSCI World über 1% zu kommen, dann hat man es geschafft. Aber das betraf natürlich auch die, und das ist vielleicht auch da, wo das Gesetz ja im Grunde herkommt. Warum hat man das gemacht? Es gab natürlich einige Gestaltungen, wo man im Grunde das Investmentsteuergesetz versucht hat, eben auch zu nutzen, um letztlich ja nicht unter die Wechselbesteuerung zu fallen. Ja, das hat ein bisschen was mit Technik zu tun, weil das Investmentsteuergesetz eben anders tickt als die eigentliche Wechselbesteuerung. Und ja, wie wir so schön sagen, Hard Cases make Hard Law, dann hat man versucht, diese Lücke zu schließen, was aber, wie gesagt, völlig unverständlich ist, dass man eben darüber hinausgeht und jetzt eben auch auf die Personen abstellt, die eben solche Fonds haben mit mehr als 500.000 Euro. Und damit hat man natürlich, du hast es schon gesagt, Willi, man hat dann eben nicht nur die Superreichen, ja, sondern man hat letztlich auch möglicherweise Arbeitnehmer, die lange gespart haben, CEOs, Management, Unternehmen, ja, die in solche Fonds investiert haben und die jetzt Schwierigkeiten haben, wegzuziehen. Und man kann sich natürlich mit sehr guten Gründen fragen, und da können wir gleich zu kommen, ob das wirklich EU-rechtskonform ist oder ob das vielleicht sogar gegen die Menschenrechte verstößt. Ja, ich habe diese Diskussion letztens geführt, auch bei der ISDA-Jahrestagung, auch in anderem Zusammenhang. Aber ich habe einen Vortrag vorbereitet und war auf der Homepage der UN. Und es gibt als Menschenrecht tatsächlich Freedom of Movement. Ja, und als ich das mal so vorgetragen habe, hieß es, ja, nee, das kann nicht so sein, Jens. Dann wären ja alle Asylbewerber, könnten ja dann überall hinkommen und man könnte sie im Grunde nicht aufhalten. Ja, also das Problem, das viele entwickelte Länder zurzeit umtreibt, ja eben auch Deutschland, würde man damit nicht in den Griff bekommen. Aber das ist nicht richtig. Weil Freedom of Movement, so wie man das als Menschenrecht versteht, das heißt nicht, dass man überall hin kann. Ja, also der Zuzugsstaat, der kann immer Regeln aufstellen, ob und wie man dorthin kommt. Aber der Wegzugsstaat, also der Heimatstaat, der darf einen nicht daran hindern, wegzuziehen. Ja, also das Menschenrecht umfasst das Recht, sein Land verlassen zu können. Und das umfasst auch das Recht, wieder zurückzukommen. Ja, und wenn das ein Menschenrecht ist, dann kann man sich schon fragen, ob nicht hier dieses Menschenrecht irgendwo berührt ist. Und sagen natürlich die Kritiker, ja, Jens, so wegziehen kannst du immer noch. Ja, du musst halt dann eben die Steuern zahlen. Ja, und nochmal, ich stelle das ja gar nicht in Zweifel, dass man nicht möglicherweise die Steuer festsetzen kann. Das Problem ist letztlich die Erhebung. Und die muss man eben verhältnismäßig ausgestalten. Und da bleibe ich dabei, dass eben sowas wie Menschenrechte, EU-Grundrechte, ja, und solche Dinge, die müssen eben dazu führen, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit den Gesetzgeber dazu zu bewegen, die Maßnahme zu wählen, die am wenigsten einschränkend ist und die verhältnismäßig ist. Und das ist eben die dauerhafte zinslose Stundung und nicht das Ratenzahlungskonzept.
Ich hätte jetzt gerne zur Verhältnismäßigkeit eine andere Frage gestellt, die auch die Brisanz dieser Thematik aufzeigt, nämlich diese, dass ja die internationale Mobilität angesichts dessen, was wirtschaftlich und politisch seit 2 bis 3 Jahren passiert, ja nicht abnimmt. Deswegen bin ich jetzt auch mal froh, dass wir den Experten haben. Professor Schönfeld, macht sich das in Deutschland dem arg bemerkbar, dass die internationale Mobilität, gerade auch in Deutschland, immer mehr wird, der Drang zu expandieren, der Drang, neue Orte zu suchen. Also nur damit wir da mal eine Verhältnismäßigkeit schaffen, was da steuerlich auf viele zukommt, die dann doch in vermehrter Art und Weise sagen, ich will mich in diese Richtung verändern. Also wird das alles jetzt immer mehr?
Ja, das ist ganz sicher so. Und ich glaube, man muss 2 Dinge unterscheiden. Ja, und ich glaube, das unterschätzen auch die Menschen, die die Gesetze immer weiter verschärfen und sowas wie die Wegzugsbesteuerung und im Grunde da einen sehr technischen Blick drauf haben. Und die Diskussion, wie wir sie jetzt bisher geführt haben, war ja auch eher technisch und rechtlich geprägt. Ja, aber das Ganze hat ja eben auch eine tatsächliche Seite. Und das eine ist, dass, so wie Willi es gesagt hat, ja, Arbeitnehmer, auch vermögende Arbeitnehmer, ja, die sind zunehmend global unterwegs. Das Management von Unternehmen ist zunehmend global unterwegs. Das führt auch weiteren Problem, ja, also das sogenannte Homeoffice als Betriebsstätte. Also viele deutsche Unternehmen, ja, die haben natürlich auch Probleme, Top-Management zu finden. Und dann suchen sie und finden das zum Teil auch im Ausland. Ja, und natürlich ist es häufig so, dass jemand, der in Paris lebt mit seiner Familie, ja, der zieht nicht nach Deutschland. Aber der kommt natürlich auch für einen Teil seiner Arbeit nach Deutschland, ja, aber eben nicht die gesamte Zeit. Der wird auch Dinge von zu Hause oder aus dem Ausland heraus. Und das führt natürlich dazu letztlich eben, dass wir an der Stelle Probleme bekommen. Hinzu kommt, dass, und wir haben ja Wahlen erlebt in den letzten Wochen in den USA, dass viele Unternehmen, gerade deutsche Unternehmen, nicht mehr in Deutschland investieren, sondern eben in den USA, was ja total Sinn macht, wenn man dort 15% Steuern künftig haben wird, so das ist ja die Ankündigung, plus 20% Zölle, dann ist das eigentlich unausweichlich. Man muss dann, wenn man in den USA verkaufen will, muss man letztlich dort produzieren. Und das führt natürlich auch dazu, dass Management oder Unternehmer aus Deutschland dorthin ziehen. Hinzu kommt natürlich, dass viele Familienmitglieder, junge Familienmitglieder wachsen international auch von Familienunternehmen, ja, und wollen im Ausland studieren. Und das führt natürlich zu absurden Ergebnissen. Man stellt sich vor, da ist jemand schon in der Nachfolge in einem Familienunternehmen und hat die Anteile sind vielleicht sogar vinkuliert. Der kann die gar nicht verkaufen und studiert dann in Amerika. Ja, das soll jetzt plötzlich dann Wegzugssteuer auslösen, obwohl die Anteile gar nicht verkaufen kann und obwohl die Anteile wahrscheinlich, das ist ja das Ziel gerade bei diesen Familienunternehmen, diese Anteile nie zu verkaufen. Das führt natürlich zu einem Problem. Hinzu kommt, und das, Willi, das sehen wir ja im Grunde, und das macht mir eigentlich besonders Sorgen. So Unternehmer, für die ist ja im Grunde ein sicheres Umfeld, und zwar sicher meine ich auch für den Rechtsrahmen, total wichtig. Und die reagieren sehr empfindlich darauf, ja, wenn sie in ein Umfeld kommen, in dem sie entweder möglicherweise eingeschränkt werden und zunehmend eingeschränkt werden, ja, und da sehen wir eben, dass diese Menschen sich dann eben aus Deutschland verabschieden, ja, weil sie eben Sorge haben, vielleicht irgendwann gar nicht mehr wegzukommen. Und ich meine, mit der neuen Wegzugsbesteuerung hat man da ja wieder eine neue Welle ausgelöst. Ich weiß auch gar nicht, warum man das immer vor Weihnachten machen muss. Eigentlich, vielleicht sollte ich mal, weiß nicht, den deutschen Gesetzgeber da in Amtshaftung nehmen, ja, jetzt im Spaß. Ja, weil natürlich immer meine Feiertage verdorben sind, weil die Leute jetzt in Massen davonziehen. Und das Problem ist, die kommen eben nicht wieder. Und dann sind Milliarden an Kapital weg und man kann die Leute nicht wieder zurückbringen, weil sie nicht wissen, ob sie wieder wegkommen. Und das ist natürlich für den Standort Deutschland einfach schlecht.
Also meine Meinung dazu, lieber Jens und lieber Jörg, die Kapitalflucht, die ist ja schon da. Also das, was wir in den letzten 6, 7 Monaten für eine Kapitalflucht aus Deutschland hatte, das sind Ausmaße, die sind immens. Das heißt also, der deutsche Unternehmer, so wie ich ihn erlebe, der möchte gerne in Deutschland bleiben, aber er investiert im Augenblick nicht mehr in Deutschland, viel in Osteuropa, dann in Amerika, so wie Jens das gesagt hat, und wir haben eine sehr starke Tendenz in den arabischen Raum. Und diese Dinge, ich glaube, die müssen von der Politik aufgenommen werden. Es darf nicht eine Blase Politik, eine Blase Steuergesetz und eine Blase Unternehmer geben. Man muss miteinander diskutieren. Und lieber Jens, vielleicht kommst du noch mal darauf zu sprechen. Wir hatten ja dieses Urteil vom BfH in der Sache Schweiz, dass der BfH ganz eindeutig gesagt hat, dass die Stundung zu gewähren ist. Und da ist meine Information, dass man beim Finanzministerium, das war noch unter Christian Lindner, dass gesagt wurde, ja, wir wissen das, dass unsere rechtliche Einstellung oder unser Gesetz da nicht unbedingt EU-kompatibel ist, aber wir werden das nicht ändern, sondern wir werden uns verklagen lassen. Und das hat mich schon sehr erschüttert. Ist das so oder sind meine Informationen da fälschlich?
Nein, nein, das ist so. Also das ist tatsächlich die Vorstellung, ja, dass Wechsler im Grunde eigentlich so ein Ausfall war. Also dass der EuGH das so nicht gemeint hat, sondern das im Grunde falsch ausgedrückt hat, obwohl man sagen muss, dass es eigentlich relativ klar war, ja, weil im Grunde ja die Frage schon auch nach altem Recht stand, ob die fünfjährige Ratenzahlung oder die Stundung zu gewähren ist. Und wo der EuGH klar gesagt hat, aus Liquiditätsgesichtspunkten ist eben das Stundungskonzept das mildere Mittel und dann muss man das umsetzen. Ja, und deswegen, ich habe das nie verstanden, aber muss auch sagen, selbst im EuGH, ja, ist das so, dass man sagt, nein, das war irgendwie ein bisschen fehlgeleitet, diese Entscheidung. Und hinzu kommt, wir haben ja ein Vertragsverletzungsverfahren dann eingeleitet bei der EU-Kommission, dass es die EU-Kommission auch geantwortet hat und gesagt hat, also das mit den 7 Jahren Ratenzahlung, das passt schon. Und das ergebe sich eben auch aus dieser Anti-Tax Avoidance Directive, wo ja im Grunde für im betrieblichen Bereich, wenn da ein Wegzug stattfindet von Wirtschaftsgütern, da eben auch ein Ratenzahlungskonzept niedergelegt ist. Und muss man sagen, also das kann in der Sache nicht richtig sein, ja, weil erstens die ATAT, die gilt halt für Körperschaften und die Körperschaftssteuer, die hat überhaupt nichts mit natürlichen Personen, deren Wegzug zu tun. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, es ist eben ein Unterschied, ob ich einen Kran von Deutschland nach Belgien bringe oder ob ich von Deutschland nach Belgien ziehe, weil das eben unterschiedliche Rechte sind. Ich habe es auch gerade ja schon angedeutet. Das hat was mit Menschenrechten zu tun. Das hat was mit EU-Grundrechten zu tun. Und deswegen, selbst wenn man dazu käme, und es gibt eine aktuelle Entscheidung aus Großbritannien, ja, also zu einer Zeit, als die Briten noch Teil der EU waren, haben die sich auch darüber gestritten. Und da hat das britische Gericht gesagt, ja, irgendwie verstehen wir Wächter und die anderen Entscheidungen irgendwie so, dass der Gesetzgeber offensichtlich da wählen kann zwischen Ratenzahlungs- und Stundungskonzept. Mal unterstellen wir mal, das wäre so. Ja, wenn wir sagen, das stünde im Ermessen des Gesetzgebers, dann wissen wir als Juristen, dass das Ermessen immer vernünftig auszulegen ist. Ja, und im Grunde, dass es ermessensleitende Richtlinien, ja, oder eine Guidance geben kann. Und die ergeben sich natürlich aus solchen Rechten, die ich gerade besprochen habe. Ja, wenn man im Grunde sagt, das ist ein Menschenrecht, das ist ein EU-Grundrecht, das hier eingeschränkt wird, weil Freizügigkeit halt eben über allem steht, dann muss ich das Ermessen eben dahin ausüben, dass die geringste Beschränkung hier die verhältnismäßigste in Kraft tritt. Und das ist dann eben das Stundungskonzept. Das muss ich dann wählen als Gesetzgeber und nicht das Ratenzahlungskonzept.
Aber wenn der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber, der deutsche Gesetzgeber, wenn die einfach stur sind und stur bleiben, dann bleibt es doch ein ewiges Reden um den heißen Brei herum oder gibt es da Handhabe?
Ja, irgendwann wird es natürlich dazu kommen, dass das entschieden wird. Ja, also es wird dazu kommen, dass der erste Senat des Bundesfinanzhofs hat das ja auch schon angekündigt, dass wenn entsprechende Fälle kommen, dass man die voraussichtlich dann nochmal vorlegen werde. Und das ist interessant, was man so auch von Richtern auf öffentlichen Veranstaltungen hört, die im Grunde auch sagen, wir haben doch eigentlich das Stundungskonzept schon gehabt und irgendwie ist es doch damit gar nicht so schlecht gelaufen. Ja, warum führen wir das denn jetzt zurück? Also mit anderen Worten, unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten hatte ich jedenfalls das Gefühl, dass die Richter auch sagen, Mensch, also wenn man das schon mal gemacht hat und das funktioniert, warum muss man dann darin da zurückbleiben und die Beschränkung erhöhen? Und das wird man letztlich hier dann irgendwann vom EuGH entscheiden lassen müssen. Aber was, glaube ich, noch viel interessanter ist, ist ja die Frage, wenn man das so sieht wie ich, dass man im Grunde sagt, das ist eigentlich ein Menschenrecht. Dann ist das am Ende aller Tage vielleicht gar nicht mal nur eine Frage, die der EuGH entscheiden kann, sondern das kann dann auch ein nationales Gericht entscheiden, weil, wenn das richtig ist, dass es ein Menschenrecht ist und ein allgemeiner Grundsatz des Völkerrechts ist. Und ich glaube, das ist so. Das ist Ausfluss der Menschenwürde, ja, dass man eben sein Land verlassen kann. Ja, und dann kann nämlich auch das nationale Gericht das selbst entscheiden, weil nämlich allgemeine völkerrechtliche Grundsätze über dem Bundesrecht stehen. Ja, und dann könnte man an der Stelle letztlich auch bei einem Wegzug nach Amerika ja dieselben Regeln, auch was die Frage der Verhältnismäßigkeit anbelangt, ins Spiel bringen.
Also das ist die rechtliche Situation und wir haben ja jetzt gehört, dass das unendlich komplex ist, schwierig ist, aber lassen wir doch jetzt mal den Unternehmer sehen, wie soll er entscheiden? Wenn da die Steuer- und Rechtsfritzen diese Argumentationen nehmen, so wie wir sie jetzt haben, damit kommen die ja keinen Millimeter weiter. Sie müssen in dieser wirklich verrückten Welt, so wie wir sie im Augenblick haben, die müssen Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen, die sollten zeitnah gefällt werden. Denn wir sind ja wirtschaftlich, ich sag mal nicht im freien Fall, aber wir sind schon in einer dauerhaften Abwärtsspirale. Und ich sag mal, unser Wirtschaftsminister ist ja zwar mittlerweile vom Heizungskeller in die Küche hochgegangen, aber ob da die entsprechenden Dinge wirklich gemacht werden, wissen wir alles nicht. Nur wir stellen fest, dass die Mobilität, Jens, du hast es ja gesagt, ein elementarer Bestandteil ist, um überhaupt international und global weiter tätig sein zu können und erfolgreich sein zu können. Und da habe ich mal eine Frage, was du in deinem Klientel Leute, die einfach sagen, ich will weg, weil Deutschland als Standort nicht mehr zukunftsfähig ist.
Ja, das gibt es in zwei Ausprägungen. Das gibt es einmal eben mit wir müssen weg. Das heißt, wir müssen weg auch mit unserem Kapital. Also letztlich, wo investieren wir eigentlich künftig? Ist es richtig, in Deutschland zu investieren oder auch im Ausland? Und das hat eben nicht nur was mit Steuern zu tun. Ja. Das wird durch solch steuerliches Umfeld wird das natürlich befördert, aber das hat mit vielen anderen Dingen zu tun. Ja. Das hat was mit Energiekosten zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, gibt es genug Manpower hier? Ja. Und das gibt andere Länder, in denen da einfach auch Know-how und das sind Menschen, die eben noch arbeiten wollen und auch die Fähigkeiten haben. Und natürlich auch die Frage, wie wird man als Unternehmer empfangen? Wenn ich hier in Deutschland eine Fabrik bauen will, dann ist das ja erstmal gefährlich. Ja, und das ist nicht positiv. Wenn ich nach Texas gehe und sage, ich will da eine Fabrik bauen, dann wird mir, ich überspitze das jetzt, der rote Teppich ausgerollt und gesagt, das ist toll, super. Und wie können wir das unterstützen? Brauchen Sie noch Land? Können wir irgendwas tun? Können wir Ihnen irgendwie vielleicht auch einen Tax Break gewähren, damit das hier im Grunde vorangeht? Das heißt, das hat auch was, das ist auch was Mentales. Das ist auch die Einstellung dort, wo man hingeht. Ja, also von daher, das ist das eine, weggehen. Und das andere ist natürlich, wir sehen das eben auch, viele natürliche Personen eben Deutschland aus verschiedenen Gründen verlassen. Und auch das ist eben nicht nur steuerlich getrieben, ganz im Gegenteil. Ja. Also die allermeisten, die wegziehen, die ziehen eben weg, weil sie mit ihren Familien irgendwo hinziehen wollen, wo vielleicht auch die Bedingungen für die Kinder besser sind, wo sicherer das Umfeld ist, wo dann eben Schulen sind, wo sie eben sagen, ich zahle ja auch im Ausland Steuern, aber dann bekomme ich dann gegebenenfalls eben auch noch mehr. Also die ganzen Wegzügler, die wir kennen, die nach Mallorca gezogen sind, ja, die sind ja nicht nach Mallorca gezogen, weil Mallorca eine Steueroase ist. Also das Gegenteil ist ja der Fall. Ja, sondern die sind nach Mallorca gezogen, weil das dort einfach das Leben einfach für die Person, für den Personenkreis besser ist. Und das gibt es halt in vielerlei Hinsicht. Ja, also das gibt es die Menschen, die nach Amerika ziehen, die nach Frankreich ziehen, ja, aus persönlichen Gründen nach Italien, Portugal. Ich das sehe, dass Portugal beispielsweise die Steuer abschaffen will für Menschen unter 35 Jahren. Also das heißt, wenn ich nach Portugal ziehe und ich bin jünger als 35, wer soll ich dort künftig keine Steuern mehr bezahlen? Ja, warum machen die das? Weil die natürlich die jungen Leute dort anziehen wollen. Und was haben die Portugiesen? Ein gutes Essen, schönes Wetter. Ja, das Meer ist nah. Also da ist eine riesen Bewegung, von der wir uns letztlich als Deutsche auch hier ausschließen. Und deswegen müssen wir da was tun. Und ich kann, die Frage ist hier auch gestellt worden, was können eigentlich unsere Unternehmer tun? Natürlich können die ihr Vermögen so strukturieren, dass sie flexibel bleiben. Und am Ende bekommen wir auch jeden weggezogen, der wegziehen will. Der Aufwand, der wird halt immer größer. Ja, man muss überlegen, welche Bruchstellen man am Ende hinnehmen will und welche nicht. Ja, also beispielsweise will ich auch mit Stiftungen arbeiten, will ich das in Kauf nehmen.
Da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen, weil wir haben ja nur definitiv eine höhere Nachfrage nach Stiftungen. Und wir hatten ja schon mal auf Mallorca über Stiftungen, über die deutsche, über die österreichische und die Liechtensteiner Stiftung hatten wir ja schon diskutiert mit hochkarätigen Leuten. Und das wäre natürlich interessant, ob da im Jahressteuergesetz irgendetwas geschehen ist.
Nein, das sehe ich nicht. Also bei den Stiftungen ist da nichts geschehen. Was man sehen muss, ist, die Finanzverwaltung hat eben auf ausländische Familienstiftungen reagiert. Ich meine, es wird das sehr technisch, Willi, aber ich meine, alle wissen das. Und das war eigentlich auch ein Grund, weshalb ich immer kritisch gegenüber Stiftungen war und im Grundsatz auch bin, ja, weil das Vermögen ist natürlich weg. Und wenn man das möchte, also man im Grunde auch noch in Deutschland Beziehungen hat, also Begünstigte dort sind oder der Stifter vielleicht selbst noch in Deutschland ist oder dem deutschen Steuerzugriff anderweitig unterliegt, dann bekommt man eben nur Schutz bei einer EU-EWR-Stiftung, wenn man sich von seinem Vermögen wirklich getrennt hat. Ja, das heißt, man muss wirklich alles getan haben, um letztlich auf die Stiftung, nicht auf das Unternehmen, aber auf die Stiftung da keinen Einfluss mehr zu nehmen. Und dann wird einem auch nicht über diese Vorschrift, wie in das § 15 Außensteuergesetz, eine Vorschrift, die ansonsten das Einkommen der Stiftung einem auch dann zurechnen würde. Und da hat man eben Schutz, wenn man sich von seinem Vermögen wirklich getrennt hat und weit weg ist. Das ist natürlich auch für Unternehmer schwierig, diesen Schritt zu gehen. Ja, und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das in den Griff zu bekommen. Aber was ich sagen wollte, ist, im Anwendungserlass im Außensteuergesetz gibt es jetzt eine Regelung, wenn diese Stiftung zum Beispiel an einer ausländischen Gesellschaft beteiligt ist und die erzielt niedrig besteuerte passive Einkünfte, wie wir so schön sagen, dann sollen trotzdem die Einkünfte dieser ausländischen Gesellschaft den Stiftern und Begünstigten zugerechnet werden, obwohl die sich eigentlich von ihrem Vermögen getrennt haben und eigentlich diesem EU-EWR-Schutz unterliegen. Also das, muss ich sagen, widerspricht eigentlich dem Wortlaut des Gesetzes, findet sich aber so im Außensteuergesetz, im Anwendungserlass im Außensteuergesetz. Die zweite wichtige Entscheidung ist aus dem letzten Jahr vom Bundesfinanzhof. Das betrifft die Errichtung einer Stiftung. Ja, wenn man das macht, wenn man so eine Stiftung errichtet und dort Vermögen hinüberträgt, dann kann man sich ja auch fragen, zu welcher Steuersatz ist das hier eigentlich? Ist das wie ein fremder Dritter? Sind das irgendwie 50% Steuern? Ja, gibt es irgendwie Freibeträge? Kann ich auch die ganzen Betriebsvermögensverschonungen und dergleichen irgendwie in Anspruch nehmen? Klammer auf, letzteres Jahr. Aber bei der Frage, welche Freibeträge hier zur Anwendung kommen, ja, das stellt im Grunde darauf ab, wer nach der Satzung der am weitesten entfernte Begünstigte ist. Ja, das heißt, wenn man dort vielleicht sogar in der Satzung aufgenommen hat, dass Begünstigter am Ende aller Tage, wenn die Familie ausgestorben ist, vielleicht eine gemeinnützige Stiftung sein soll, dann das ist eine Katastrophe, weil das natürlich dann möglicherweise dazu führt, dass man dann den vollen Steuersatz und kaum Begünstigung hat. Ja, und das Gleiche gilt natürlich, wenn man den Kreis der Familie zurückzieht. Also man muss im Grunde auch bei der Ausgestaltung so einer Stiftung, beispielsweise die Satzung, sich genau anschauen. Wenn ich die Satzung so gestalte, dass ich sage, Begünstigte ist es meine Ehefrau und nur meine Kinder, ja, dann habe ich natürlich höchstmögliche Freibeträge und kleine Steuersätze. Ja, weil dann so getan wird, als hätte ich das im Grunde auf meine Kinder und meine Ehefrau übertragen. Jetzt sagst du, Willi, ja, und wie mache ich das eigentlich, wenn die irgendwann nicht mehr da sind? Dann muss man halt sagen, dann muss man die Stiftungssatzung eben so ausgestalten, dass dann irgendwann mal die Kinder davor ihrem Ableben als letzte Begünstigte den Kreis erweitern können, indem sie die Stiftungssatzung dann erweitern. Und wenn sie das tun, klar, dann erweitert man natürlich auch wieder den Kreis, aber das betrifft nicht die Übertragung des Vermögens. Also das ist jetzt schon sehr, sehr technisch, ja, aber das ist eine wichtige Entscheidung aus diesem Jahr.
Sie sehen, es ist total komplex, aber es gibt Lösungen. Und wir sind sehr froh, dass Jens Schönfeld am Dienstag bei unserem Event, bei unserem Jahresabschluss-Event für Neuerungen, neues Denken für 2025 mit an Bord ist. Und ich freue mich auf die Diskussionen mit ihm, die wir dann, ich sag mal, nicht sehr technisch, aber wirklich verständlich für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dann rüberbringen. Und sie dürfen dann natürlich auch Fragen stellen. Lieber Jens, auch vielen herzlichen Dank, dass du am kommenden Dienstag hier auf der schönsten Insel der Welt bist.
Ja, sehr gerne.
Am 26.11., hoppla, das ist ja auch schon am Dienstag, ab 13 Uhr im Club der Mallorca-Zeitung das Mallorca-Update zum Jahreswechsel. Und nicht nur Dilly Blattes wird mit dabei sein, sondern die gehört Professor Jens Schönfeld. Ich freue mich darauf und bedanke mich recht herzlich für diesen auch sehr aufschlussreichen Talk, muss man sagen.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.